Hallo und herzlich willkommen. Wir haben hier heute ein Bündel an Unterlagen vor uns liegen, das du uns geschickt hast und die haben es wirklich in sich.
Mhm.
Sie entwerfen eine ziemlich radikale und ehrlich gesagt auch düstere Zivilisationskritik.
Das kann man wohl sagen. Die zentrale These ist wirklich provokant. Unsere moderne Gesellschaft, so wird hier argumentiert, unterdrückt ganz systematisch die natürliche Vielfalt des menschlichen Geistes, also die Neurodiversität. Genau.
Und dadurch schafft sie eine entfremdete, eine leidende Gesellschaft. Es wird so ein Weg nachgezeichnet vom Zitat göttlichen Funken im Kind bis hin zum Homo consumus.
Ja.
Gedanken heute einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Vom Potenzial im kindlichen Gehirn über die Institutionen, die uns formen, bis hin zu dieser globalen Polykrise, in der wir stecken und ganz wichtig, den Lösungen, die am Ende vorgeschlagen werden. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, radikale Diagnose trifft's wirklich gut. Was hier vorgelegt wird, ist ja nicht die übliche Kritik an, sagen wir mal, einzelnen politischen Fehlern.
Nein, es geht tiefer.
Viel tiefer. Die Argumentation besagt, dass diese Unterdrückung der Neurodiversität kein bedauerliches Einzelschicksal ist, das eben manche Menschen trifft. Stattdessen wird sie als die eigentliche Wurzel für eine kollektive gesellschaftliche Depression dargestellt.
Also keine Ansammlung von individuellen Problemen, sondern eine systemische Krankheit.
Genau, eine systemische Pathologie der Zivilisation, die uns von unseren biologischen Wurzeln trennt.
Okay, das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, ganz am Anfang ansetzen. Als Fundament für die ganze Argumentation wird die Gaia-Hypothese herangezogen. Kannst du kurz umreißen, was damit gemeint ist und warum Vielfalt aus dieser Perspektive so, ja, absolut entscheidend ist?
Gerne. Die Gaia-Hypothese, wie sie hier verwendet wird, besagt im Grunde, die Erde ist kein toter Felsbrocken. Sie ist ein riesiges, sich selbst regulierendes, lebendiges System.
Okay.
Und ihre Stabilität, also ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen, die beruht eben nicht auf Uniformität, sondern auf maximaler Diversität.
Mhm. Und hier machen die Unterlagen einen wirklich faszinierenden Gedankensprung. Sie sagen, was die Artenvielfalt für den Regenwald ist, also seine Versicherung gegen Krankheiten oder Dürre, das ist die Vielfalt im Denken für die Menschheit.
Ah, okay.
Neurodiversität ist also das mentale Äquivalent zur Biodiversität.
Genau das. Es ist sozusagen das Immunsystem unserer Gesellschaft.
Das ist ein starkes Bild. Jede andere Art zu denken ist also nicht nur eine nette Eigenart, sondern eine potenzielle Überlebensstrategie für uns alle?
Exakt. Jede Abweichung, jede vermeintliche Störung, jede neue Perspektive ist ein potenzieller Schlüssel für ein unvorhergesehenes Problem in der Zukunft.
Standardisierung und Normierung bedeuten aus der Sicht dann also, das eigene Immunsystem zu schwächen?
Richtig. Es ist der Tod des Systems, weil es seine Fähigkeit verliert, auf Neues zu reagieren.
Wenn Vielfalt also unser natürlicher Zustand und unsere eingebaute Überlebensstrategie ist, wo fangen wir als Menschen an? Die Texte sprechen vom Kind als der natürliche Neurodiverse. Das klingt, als hätte jeder von uns dieses gewaltige Potenzial von Anfang an.
Absolut. Und das wird auch neurobiologisch begründet. Das kindliche Gehirn ist durch eine, wie es heißt, explosive Synaptogenese gekennzeichnet.
Das musst du erklären. Man muss sich das mal vorstellen. Bis zu 15.000 Synapsen, also Verbindungen, pro Neuron. Das ist ein absolutes Feuerwerk an Möglichkeiten. Eine unglaubliche Plastizität. Es wird ein Dr. André Frank Zimpel herangezogen, der betont, das Kind sei keine unfertige oder defizitäre Vorstufe des Erwachsenen, sondern
halt sich roh.
Im Gegenteil, es ist ein evolutionärer Innovationsmotor, also kein leeres Gefäß, das wir füllen müssen, sondern eine Art Quelle. Genau das ist der Punkt. Das ist der göttliche Funke der Evolution, von dem in den Texten die Rede ist. Pures, ungerichtetes, unkontrolliertes Potenzial. Die Freiheit der Neurodiversität in ihrer reinsten Form. Ein Gehirn, das noch nicht gelernt hat, was unmöglich ist. Wir starten also alle mit diesem kreativen Feuerwerk im Kopf, einem Gehirn, das auf maximale Vielfalt ausgelegt ist. Aber die Diagnose der Texte ist ja, dass dieses Potenzial systematisch zerstört wird. Wo genau passiert dieser Bruch? Sie nennen es einen Zivilisationsbruch.
Der Bruch entsteht, so die Argumentation, durch den Aufstieg einer Zivilisation, die primär vom Markt getrieben ist. Und diese Logik des Marktes kann mit unkontrollierter Vielfalt nichts anfangen.
Weil sie ineffizient ist.
Genau, sie ist ineffizient. Der Markt verlangt Normierung, Standardisierung und vor allem Verwertbarkeit. Jedes Element, auch der Mensch, muss eine klare Funktion haben und messbar sein. Das Ziel ist die Transformation des unberechenbaren Individuums in eine funktionale, berechenbare Einheit.
Und hier wird es philosophisch, oder? Ja, denn hier heißt es, der Markt ersetzt die Natur Gaia als oberstes Referenzsystem. Das ist ein düsteres Bild. Wenn der Markt also das natürliche System von Gaia verdrängt, muss er ja seine eigenen Institutionen haben, um uns Menschen entsprechend zu formen. Ich nehme an, die Unterlagen haben da ganz konkrete Schuldige im Visier, oder? Wo fängt dieser Prozess an?
Er fängt erschreckend früh an. Der erste Ort, der genannt wird, ist der Kindergarten. Er wird als Ort der Deformation beschrieben.
Moment mal, Deformation im Kindergarten, das ist ein hartes Urteil. Normalerweise denken wir doch an Spielen, Basteln, soziale Interaktion. Wie genau soll diese Verformung denn aussehen?
Die Quellen argumentieren, es beginnt schleichend. Statt im Wald auf Bäume zu klettern und ein echtes Gefühl für Balance, für Risiko, die Beschaffenheit von Rinde zu entwickeln.
Sitzen Kinder vor einem Tablet?
Genau, und wischen über eine glatte Oberfläche. Der Tastsinn, der Geruch, das dreidimensionale Erleben, all das, was das Gehirn in der physischen Welt in Gaia verwurzelt wird, wird durch eine zweidimensionale, sterile Pixelwelt ersetzt.
Und das ist diese zitierte Pädagogik der frühkindlichen Digitalisierung?
Richtig. Das Licht der Seele, eine sehr poetische Formulierung für diese angeborene Neugier, wird bereits hier gedimmt, weil die Abstraktion die unmittelbare Erfahrung verdrängt. Und ich nehme an, von dort geht es nahtlos weiter in die Schule, die in den Unterlagen ja noch drastischer beschrieben wird, als das Prokrustesbett der Norm. Ja, das Bild ist brutal, aber es trifft den Kern der Kritik. Prokrustes war in der griechischen Mythologie ein Riese, der Reisenden in sein Bett zwang. Waren sie zu klein, streckte er sie.
Und waren sie zu groß, hatte ihnen die Füße abgehackt.
Genau, Hauptsache sie passten exakt ins Bett. Und genau so wird die Schule hier dargestellt, als eine Maschine zur Selektion und Standardisierung. Es geht also nicht primär um Wissensvermittlung, sondern um Anpassung. Exakt. Die individuellen kognitiven Signaturen, also die einzigartige Art, wie ein Gehirn Probleme löst, die gehen verloren. Sie werden ersetzt durch standardisierte Lösungswege, die für den Arbeitsmarkt kompatibel sind.
Und was nicht in diese Schablone passt, wird pathologisiert.
Ja. Der Träumer, der Zappelige, der Langsame, der alles hinterfragt, alles wird als Störung behandelt. ADHS, Lernschwäche, die Liste ist lang. Es wird nicht die Norm in Frage gestellt, sondern das Kind, das nicht hineinpasst.
Das mündet dann im Erwachsenenleben in dem berühmten Bild aus Charlie Chaplins Moderne Zeiten, oder? Der Mensch als Zahnrad in einer riesigen Maschine.
Exakt. Der Mensch wird zum Anhängsel des Apparats. Kreativität, Eigensinn, das, was vorher der göttliche Funke war, sind jetzt nur noch unerwünschte Betriebsstörungen. Das Endergebnis dieses Prozesses, so die düstere Analyse, ist ein Mensch ohne tiefes Mitgefühl, isoliert und dadurch leichter beherrschbar.
Die Funktionalität hat die Menschlichkeit besiegt.
So kann man es zusammenfassen.
Okay. Wir werden also durch den Kindergarten und die Schule geschleust, auf dem Arbeitsmarkt zurechtgestutzt. Was für ein Mensch kommt am Ende dieses Tunnels dabei heraus? Was ist das Endprodukt dieser ganzen Normierungsmaschine? In den Unterlagen hat er einen ziemlich unschmeichelhaften Namen, der Homo Consumus. Im Grunde ein Wesen, das nur noch reagiert, aber nicht mehr selbst agiert. Wie ein Flipperautomat. Reiz rein, Reaktion raus.
Das ist ein perfektes Bild. Werbung ist der Reiz, Kaufen die Reaktion. Angst ist der Reiz, Gehorsam die Reaktion. Er ist isoliert, ohne tiefe, authentische Bindungen und lässt sich deshalb leicht durch künstlich erzeugte Bedürfnisse kontrollieren.
Der göttliche Funke ist erstickt.
Die Quellen beschreiben ihn als ein degeneriertes, gezähmtes Reizreaktionswesen. Und hinter diesem System, das diesen Menschen formt, steht laut den Texten The Corporation. Es wird sogar von psychopathischen Merkmalen gesprochen. Das ist ein extrem starker Vorwurf. Stellt sich die Frage, ist das nicht eine polemische Übertreibung oder gibt es dafür eine kühle Begründung? Die Argumentation ist nicht polemisch gemeint, sondern analytisch. Sie stützt sich auf den Rechtswissenschaftler Joel Berken. Seine Analyse besagt, dass die juristische Struktur einer Aktiengesellschaft sie zwingt, nach Kriterien zu handeln, die, auf einen Menschen übertragen, klinisch als psychopathisch gelten würden.
Wie zum Beispiel?
Unfähigkeit zu echter Empathie, rücksichtsloses Streben nach Profit über alles andere und die Externalisierung von Schäden, also die systematische Abwälzung von negativen Folgen wie Umweltzerstörung oder psychisches Leid auf die Gesellschaft.
Das Leiden der Gesellschaft wäre demnach kein unglücklicher Zufall, kein Betriebsunfall, sondern?
Sondern, und das ist ein zentrales Zitat, es ist Design. Es ist die logische Konsequenz eines Systems, das nach diesen Regeln funktioniert. Der Begriff, der dafür verwendet wird, ist Neofeudalismus. Eine kalte, effiziente und entseelte Gesellschaft.
Was bedeutet das alles für die Gesellschaft als Ganzes? Wenn der einzelne Mensch zum Homo Consumus wird, was wird dann aus dem Kollektiv?
Das Resultat wird als die Polykrise bezeichnet. Der Begriff beschreibt, dass wir es nicht mehr mit einzelnen, voneinander getrennten Krisen zu tun haben, sondern mit einer unentwirrbaren Verflechtung.
Die Klimakrise befeuert soziale Spaltung. Die soziale Spaltung befeuert psychisches Leid. Und eine Gesellschaft voller erschöpfter und ängstlicher Menschen kann die Klimakrise nicht lösen. Alles hängt zusammen. Die übergreifende Diagnose lautet eine kollektive Depression. Ohnmacht, Angst, soziale Isolation sind die logischen Symptome. Und das ist kein individuelles Versagen.
Nein, das wird stark betont. Es ist ein Symptom der zivilisatorischen Fehlentwicklung, jenem Bruch mit Gaia.
Okay, bis hierhin ist das eine ziemlich deprimierende Anklageschrift gegen unsere gesamte Gesellschaft. Ich habe mich schon gefragt, ob die Quellen uns einfach nur mit diesem Problem allein lassen. Aber du sagst, sie bieten einen konkreten Ausweg an. Darauf bin ich jetzt wirklich gespannt.
Ja, und das ist der konstruktive Kern des Ganzen. Nach all der Diagnose wird ein sehr detaillierter Gegenentwurf präsentiert. Er nennt sich das psychosoziokulturelle Existenzminimum.
Das klingt kompliziert. Lass uns das mal auseinandernehmen. Es geht um mehr als nur Geld, Essen und ein Dach über dem Kopf, oder?
Viel mehr. Es ist der Entwurf eines Mindeststandards, der nicht nur das nackte physische Überleben sichert, sondern die Ressourcen zur Menschwerdung garantieren soll.
Menschwerdung. Genau. Er ruht auf drei gleichwertigen Säulen. Die erste ist klar. Die physische, Ernährung, Wohnen, Gesundheit. Die zweite ist die sozialkulturelle. Zugang zu Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und die dritte ist der entscheidende neue Punkt, die psychische Säule. Was genau bedeutet psychische Säule in der Praxis? Geht es darum, dass jeder einen Therapieplatz bekommt?
Das kann ein Teil davon sein, aber es geht viel tiefer. Es geht um die grundlegenden Bedingungen für psychische Gesundheit. Die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, sein Leben selbst gestalten zu können. Genau, und nicht nur ein Spielball zu sein. Es geht um Sinnstiftung und um Autonomie. Das Ziel ist die Wiederherstellung der Würde und die systematische Heilung dieser beschriebenen Entfremdung.
Das klingt nach einem fundamentalen Umbau. Wie wird das begründet? Das ist ja ein gewaltiges politisches Projekt.
Die Quellen verankern dies als einen verfassungsrechtlichen Imperativ. Sie argumentieren also nicht nur moralisch, sondern juristisch. Der Anker ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die wird hier eben breiter interpretiert.
Richtig. Die Würde bedeutet nicht nur physische Unversehrtheit, sondern auch die Möglichkeit zur inneren, zur psychischen und sozialen Entfaltung. Es wird auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, nach der ein Existenzminimum, das soziale Teilhabe ignoriert, verfassungswidrig ist.
Dieser Gedanke wird hier einfach konsequent zu Ende gedacht.
Okay, aber der größte Haken ist ja fast immer die ökonomische Seite. In den Unterlagen wird ein Recht auf Kapital gefordert. Das klingt noch radikaler. Bekommt da jeder zum 18. Geburtstag einen Koffer mit Geld? Wie stellen die sich das vor?
Nein, es geht nicht um einen Geldkoffer. Das ist der entscheidende gedankliche Schritt weg von der reinen Verwaltung der Armut, wie sie zum Beispiel im alten Hartz-IV-System kritisiert wird, hin zur aktiven Befähigung.
Okay.
Die Idee ist, Menschen nicht nur mit Transferleistungen abzuspeisen, die sie passiv halten, sondern ihnen Startkapital und Ressourcen als Werkzeuge der Emanzipation an die Hand zu geben.
Also eher wie ein Gründungszuschuss für das eigene Leben.
Genau. Es geht um den Zugang zu Krediten, zu Gründungsfonds, zu Land, zu Produktionsmitteln. Der Mensch soll so vom passiven Almosenempfänger zum, Zitat, Ökosystemarchitekten seines eigenen Lebens und seiner Gemeinschaft werden können.
Ein Wechsel von einer Logik der Kontrolle zu einer Logik des Vertrauens.
Des Vertrauens und der Ermächtigung. Richtig.
Und warum ist dieser radikale Umbau, dieser riesige Aufwand, laut den Quellen jetzt so dringend notwendig? Warum können wir nicht einfach versuchen, das bestehende System ein bisschen zu reparieren?
Weil es als evolutionäre Notwendigkeit bezeichnet wird. Die Argumentation ist bestechend einfach. Angesichts der Polykrise, Klima, Artensterben, soziale Zersetzung, können wir genormte, angepasste Befehlsempfänger schlicht nicht mehr gebrauchen. Sie sind nutzlos. Sie sind nutzlos, um wirklich neue Lösungen für hochkomplexe Probleme zu finden. Dafür braucht man genau die, die das System vorher aussortiert hat. Die Querdenker, die Kreativen, die in den Texten poetisch Kristallgehirne genannt werden, die Neurodiversen. Also die Vielfalt, die am Anfang als Immunsystem beschrieben wurde, wird jetzt zur einzigen Überlebenschance.
Exakt. Nur eine Gesellschaft, die diese Vielfalt wieder zulässt und aktiv fördert, ist resilient und anpassungsfähig genug, um zu überleben. Die Transformation vom Homo consumus zurück zum beseelten, empathischen und kreativen Wesen ist also keine nette Utopie für eine bessere Welt.
Sondern?
Sie ist, und ich zitiere hier direkt aus den Unterlagen, die biologische Voraussetzung unserer Zukunft.
Puh. Also fassen wir das mal zusammen. Wir haben hier eine Argumentationskette nachgezeichnet, die unsere größten gesellschaftlichen Probleme von der persönlichen Depression des Einzelnen bis zur globalen Klimakrise auf eine einzige Wurzel zurückführt.
Ja.
Einen fundamentalen Verrat an unserer eigenen Natur. Den Verrat an der Vielfalt in unseren Köpfen. Genau. Der Kernkonflikt, der hier aufgemacht wird, ist der zwischen zwei fundamentalen Prinzipien. Auf der einen Seite die Effizienz eines standardisierten, auf kurzfristige Verwertbarkeit getrimmten Systems.
Mhm.
Und auf der anderen Seite die Resilienz eines natürlichen, vielfältigen, oft chaotischeren und unordentlicheren Systems. Die These der Unterlagen ist, dass wir uns auf Gedeih und Verderb für das Erste entschieden haben und nun die Konsequenzen tragen. Eine brüchige, kranke Gesellschaft, die mit den Krisen, die sie selbst erzeugt hat, völlig überfordert ist.
Genau das. Und das wirft eine letzte, ziemlich provokative Frage für euch auf, die aus diesen ganzen Gedanken entsteht. Die Unterlagen kritisieren die Normierung in der Bildung und Wirtschaft aufs Schärfste. Das bringt einen zum Nachdenken. Wo in unserem eigenen Leben, in unserer Arbeit, in unseren Familien und Freundeskreisen bauen wir denn wirklich widerstandsfähige, vielfältige Ökosysteme auf, in denen Unterschiedlichkeit eine Stärke ist? Und wo vielleicht ganz unbewusst betreiben wir immer noch dieses Prokrustesbett und zwängen einzigartige Menschen, Ideen und Gefühle in Standardboxen, nur weil es einfacher, ordentlicher und vielleicht auch effizienter erscheint?